Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Carsten Wrede ist in Braunschweig kein Unbekannter. Man kennt ihn als Kampfsportler, obwohl er gar keiner ist. Er gibt Anti-Gewalt-Training, wie er selbst sagt. Der 61-Jährige lehrt Krav Maga, ein israelisches Selbstverteidigungssystem. Viele kennen ihn als Trainer von Selbstbehauptungskursen für Schulklassen. Safety Kids hieß sein Programm, mit dem er nach eigener Zählung rund 25.000 Kinder und Jugendliche seit 2001 unterrichtete. Überwiegend in Deutschland, ein Teil aber auch auf Mallorca, in der Finca eines Freundes. Doch bekannt ist Wrede auch für ein dunkles Kapitel seines Lebens. Für die Zeit im Jahr 2013, die er in Spanien hinter Gittern saß. Und eine Tat absaß, die es nicht gab. Begonnen hat diese Geschichte mit Kontakten zu zwielichtigen Menschen. Einer davon ist sein Freund mit der Finca auf Mallorca, der Braunschweiger Paul E.
Paul war wie ein Vater für mich. Ich habe Paul kennengelernt, weiß ich gar nicht wann. Bestimmt auch schon, da war ich so Mitte 20. Und Paul war so ein enfant terrible. So einen Menschen wie den hast du noch nicht getroffen. Der hat einen spontanen Humor gehabt und eine Lebensfreude und so ein lebensbejahendes Wesen. Natürlich auch ganz viel Scheiße durch, also viele, viele Jahre im Knast gesessen.
Paul E. war eine Größe im Frankfurter Rotlichtmilieu und gut vernetzt in der Rockerszene bis nach Hannover. Doch die Freundschaft zu Paul E. soll für Carsten Wrede noch Folgen haben.
Zum Verhängnis geworden sind die Telefonate, die ich mit ihm geführt habe. Das heißt, ich war irgendwann auf der Finca und er kam und hat gesagt, pass auf, ich habe hier so eine Anwältin, die ich gerade vertrete. Da geht es um so einen Anlagebetrüger, der hat um 120 Millionen betrogen. Und die Anwältin hat ein paar Klienten, die das Geld zurückhaben wollen. Und ich müsste deshalb vielleicht mal nach Dubai, würdest du mitkommen und für mich übersetzen, weil ich spreche ja kein Englisch. Und da habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Und das war eigentlich der Anfang vom Ende. Weil dann war es so, dass wir öfter mal zusammen telefoniert haben. Aber so für mich war es zu dem Zeitpunkt alles noch cool. Er rief mich dann im Dezember 2013 haben sie mich verhaftet, Dezember 2012. Da hat er mich angerufen, hat gesagt, du kannst mir einen Gefallen tun. Ich habe einen Brief, den würde ich dir jetzt per E-Mail schicken. Und dieser Typ ist gerade in Holland. Der ist aber nur heute da und ich kriege keinen Flug aus Mallorca. Kannst du da hinfahren? Das war für mich klar, dass ich das mache, weil ich hatte, war ja kein, der hat ja jetzt nicht gesagt, dahin von denen bedrohen oder irgendwas. Dann habe ich diesen Brief bekommen und habe den ersten Satz noch gelöscht, weil da stand, der Überbringer dieses Schreibens sei 30% der Gesamtsumme. Dann war aufgelistet, was die so an Kosten hatten und gleichzeitig haben die aber auch so eine Webseite ins Leben gerufen, wo halt vor diesem Typen gewarnt wurde. Wenn du den Namen von dem eingegeben hast, dann ploppte überall auf, Achtung Betrüger. Und die haben dem angeboten, wenn er die und die Summe bezahlt, also sprich die Auslagen und also einmal für Überwachungskosten, also ein Scheiß und dann halt die Einlagesumme, dann würden sie Webseite vom Markt nehmen. Und das war für mich nichts Schlimmes. War für mich ganz normal. Also hab mir gedacht, okay, wenn das so ein Sträuch ist. Und dann bin ich nach Holland gefahren, da war aber keiner. Da war alles zu, da waren die Rollos runter und ich weiß noch wie heute, Paul hat gesagt, bleib die Nacht über da, beobachte das. Ich sag, bist du doof oder was? Ich fahr wieder nach Hause, ich schmeiß das Ding jetzt im Briefkasten und das war's. Und dann habe ich durch Zufall, kam der Nachbar mit seinem Hund raus. Und da habe ich den gefragt, ich sag hier, was ist denn mit eurem Nachbarn hier? Und der ist nicht da, der war auch nicht da. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Und damit war das Thema eigentlich durch. Dann bin ich noch einmal nach München gefahren, genau dieselbe Geschichte. Auch da war keiner. Habe ich auch nur diesen Brief im Briefkasten gesteckt. Naja, und dann habe ich, warte mal, 2-3 Monate später flogen dann bei mir alle Türen und Fenster auf und die Bude war noch nie so voll wie den Tag. Weil für mich war es ganz einfach so, die haben dem gesagt, du gib uns unser Geld wieder. Weil für mich war eigentlich der Verbrecher der andere Typ, nicht Paul. Oder die Leute, sondern es war ganz einfach, der Typ hat halt die Leute beschissen und es ging nur darum, dass die ihr Geld wieder kriegen. Ja, und der Inhalt für mich war es auch keine Bedrohung. Es wurde ja dann auch später festgestellt vom Gericht in Traunstein, dass es keine Bedrohung, sondern ein Angebot war. Dadurch, dass ich den ersten Satz gelöscht habe, war es dann so, dass die daraus gesagt haben, also es ist keine Bedrohung, sondern ein Angebot.
Auf Paul E.'s Anwesen auf Mallorca lernt Wrede auch Frank Hanebutt kennen, den Präsidenten der Hells Angels Hannover, dem damals mächtigsten deutschen Rocker. Den Steintorkönig. Im März 2013 explodiert dann am bayerischen Ammersee eine Autobombe, Das Ziel war die Nichte des Anlagebetrügers, dem Carsten Wrede Paul E.'s Briefe überbracht hat. Wenig später fliegen bei Wrede die Türen aus den Angeln und vermummte Spezialkräfte durchsuchen sein Zuhause.
Und dann weiß ich noch, dann haben die halt, die haben mir dann immer gesagt, die Ermittler kommen gleich, die Sachbearbeiter erklären gleich, um was es geht. Weil ich gesagt habe, seid ihr doof, ihr habt euch eine Adresse gehört, hier ist falsch, ich habe niemandem was getan. Ja, nee, die Sachbearbeiter kommen gleich. Und dann kam einer von den Sachbearbeitern, dann haben die noch Hunde geholt, weil die mir gesagt haben, die suchen Sprengstoff. Die haben ja auch bei mir die ganzen Fensterbänke rausgestemmt, um zu gucken, ob da drunter Sprengstoff ist. Aber der Hund war gut. Der hatte Westerknaller gefunden, die ich schon Jahre gesucht habe. Also man kann das nicht anders sagen. Der Hund war wirklich gut. So, und im Großen und Ganzen war es dann halt so, die haben mich dann ja mitgenommen. Und dann kam ich halt zum Verhör und dann sagt der eine zu mir, ja, es geht um Sprengstoffanschlag. Ich sage, geht's euch noch gut, was habe ich mit dem Sprengstoffanschlag zu tun? Ja, am Ammersee. Da haben sie, ich sag, da wüsste ich ja was von. Da habe ich doch gelacht. Ich sage, du, ich habe für jeden Tag ungefähr 100 Zeugen. Das sind drei verschiedene Schulklassen, die du fragen kannst. Da war ich, wann soll ich denn am Ammersee gewesen sein? Ich habe das damals noch alles lustig gesehen. Und dann war es halt so, ich war ja dann weiterhin auf freiem Fuß, habe meine Kurse auch gegeben. Ich weiß nicht, ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt einen Kurs in Gifhorn. Und die hatten dann aber meine Computer und meine ganzen Kalender mitgenommen. Bei mir haben sie bei der Hausdurchsuchung haben sie nichts weiter gefunden, außer Tickets nach Mallorca, was ja normal war. Die hatte ich ja nun mal. Aber gesucht haben sie wohl auch hier irgendwelche Devotionalien der Hells Angels, irgendwelche T-Shirts oder Westen oder was weiß ich. Dann Sprengstoff, von dem wurde nichts gefunden, aber auch gar nichts. Und dann haben sie mich nach 4 Wochen haben sie mich angerufen und haben gesagt, ich müsste zur Münzstraße kommen, um meine Klamotten wieder abzuholen. Und ich bin in die Wache gegangen. Und da habe ich noch in der Wache einen Polizisten getroffen, den ich kenne, mit dem ich früher mal zusammen geboxt habe. Und habe mich mit dem wirklich noch nett unterhalten. Und irgendwann sagt er zu mir, was kann ich denn eigentlich für dich tun? Ich sage, ich bin hier, weil ich mir meinen Computer abholen will. Und da habe ich gesehen, dass der die Farbe wechselt im Gesicht. Ja, und im nächsten Moment flogen alle Türen auf. Und ich habe mich dann auf dem Boden wiedergefunden und dann haben sie mich in Handschellen gelegt, in Fußfesseln und noch mit so einem Hüftgurt, also noch so. Und da habe ich da auf dem Stuhl gesessen, habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich sage, was ist hier jetzt los? Und dann war ein so ein richtig grantiger Beamter, der war da aus Bayern. Der hat dann zu mir gesagt, sie werden jetzt gleich, wir haben einen europäischen Haftbefehl der spanischen Krone vorliegen und sie werden gleich der Haftrichterin vorgeführt und dann schnellstmöglich nach Spanien ausgeliefert. Da habe ich den angeguckt, ich sage, seid ihr doof, was ist denn das für ein Film hier, was wird denn das? Bei meiner Verhaftung war es halt so, ich habe im Knast gesessen und wusste ja gar nicht warum. Und irgendwann war es dann so, dann hat ja mein Anwalt Akteneinsicht gefordert und da war dann klar, da stand halt drin, dass die Bombe unter dem Fahrzeug seiner Nichte war. Und diese Bombe ist wohl auch explodiert, also das Auto war wohl auch kaputt, aber es saß niemand drin, Gott sei Dank. Den Typen kannte ich aber nicht, habe den nie gesehen, habe mit dem auch keine Verbindung gehabt, gar nichts. Das hat sich auch hinterher alles rausgestellt. Das war ein weiterer Betrogener, der also selbst betrogen wurde von dem Typen. Und der hat gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Und was verrückt war, was ich heute im Nachhinein verrückt finde, der Typ war eher wieder draußen wie ich. Also der hat, ich glaube, 2 Jahre gekriegt oder sowas.
Die Ermittler finden auf Wredes Computer die Briefe von Paul E. Im August 2013 klicken dann die Handschellen. Auf Mallorca wird kurz zuvor auch Frank Hanebuth festgenommen. Mit ihm 24 Komplizen. Ihm wird Geldwäsche, Prostitution und Drogenhandel zur Last gelegt. Eine kriminelle Vereinigung, zu der in den Augen der Ermittler auch Carsten Wrede angehört.
Und dann war es halt so, ich hatte dann immer zur Familie und zu Anwälten gesagt, lebend gehe ich definitiv nicht nach Spanien, egal was passiert. Das heißt, wenn ich in diesem Land, wo ich die Sprache spreche, wo ich, sage ich mal, meinen Anwalt verstehe, kein Recht kriege, obwohl ich Recht habe. Was soll denn im fremden Land passieren, die meine Sprache nicht sprechen und die ich auch nicht verstehe?
Es folgt die Auslieferungshaft in der JVA Roosdorf bei Göttingen. Dort versucht sich Wrede das Leben zu nehmen.
Und dann kam die Krankenhauspsychologin. Die war sehr, sehr nett. Und die hat dann zu mir gesagt, warum haben sie das gemacht? Dann habe ich der erklärt, ich sage, ich werde hier ausgeliefert für eine Geschichte. Ich habe nichts gemacht, ich bin unschuldig, ich habe niemandem was getan und ich soll in ein fremdes Land ausgeliefert werden. Kriege ich hier in Deutschland schon kein Recht, was soll denn da werden? Und da hat die dann zu mir gesagt, wissen Sie was, wenn Sie wollen, nehme ich Sie hier stationär auf. Sagt dann, liefert Sie niemand aus. So, und da habe ich dann im ersten Moment so kurz überlegt, ja, und mein Lieblingsbeamter sagt, Mann, mach keinen Scheiß, dann müssen wir hier 3 Leute abstellen und du hast ja jetzt auf dich aufmerksam gemacht, da wird jetzt was passieren und mach dir da keine Gedanken drum. Und weil ich halt zu nett bin, habe ich dann gesagt, nein, ich fahre mit denen wieder mit. Das Leben hat noch so viel, wenn ich so heute darüber nachdenke, dieser Selbstmordversuch im Knast zum Beispiel, ne, würde ich heute nie wieder machen. Weil ich bin auch froh, dass es nicht geklappt hat. Weil es kam natürlich eine harte Zeit danach, aber was denn auch an Positives passiert ist, das hättest du ja auch nicht gehabt, wenn es geklappt hätte. Weißt du, und ich sage mal, alles hat so seine Zeit und alles hat so seinen Sinn.
Nach 3 Monaten in Rosdorf fliegt die Zelttür auf. Für Wrede gibt es Hand- und Fußfesseln und einen Hüftgurt. Es geht an den Frankfurter Flughafen. Auslieferung nach Spanien. Wenige Stunden später sitzt Wrede in einer neuen Zelle in Madrid.
Und dann kam mein Anwalt. Werde ich nie vergessen, den hat mir die deutsche Botschaft besorgt. Ich betrete diese Zelle, wo man sich unterhalten kann. Da hast du in der Mitte eine Glasscheibe und ein Telefon, wo du halt zugreifen kannst. Und ich komme rein und der Typ sitzt da und ich habe bei mir gedacht, lieber Gott, lass es Aberglaube sein. Dem seine Tasche war von oben bis unten zusammengeklebt mit Panzerband. Wo ich gesagt habe, Alter, das ist schon sehr vertrauenserweckend. Und dann habe ich mit dem gesprochen, habe gesagt, pass auf, ich muss hier raus. Ich habe keinem was getan. Sag ich, wenn ich hier noch länger bleibe, dann kannst du mich wegen Mord vertreten, weil das ist nicht auszuhalten. Und dann hat er gesagt, alles klar, ich spreche mit dem Direktor, dass du in ein anderes Modul oder in eine andere Abteilung kommst. Und da kam ich dann in das Modul für Gewaltverbrecher. Und das war dann auch relativ, sage ich mal, cool in Anführungsstrichen, weil auch Kruppzeug, aber viele Leute, die, sage ich mal, Anstand hatten, die halt nicht so waren wie der Rest, der da oben saß. Und dann war es halt so, dass das war am 23. Dezember, werde ich nie vergessen. Und ich bin auf die Zelle gekommen und hatte so einen englischen Hooligan-Führer, der saß mit mir auf der Zelle. Das war der Hooligan-Führer von Celtic Glasgow. Das Schlimme ist halt, wenn solche Tage sind, Weihnachten, Ostern, Geburtstage, dann denkst du genau, was war heute vor einem Jahr? Vor einem Jahr hast du mit der Familie zusammengesessen und hast Weihnachtsbaum geschmückt und all so ein Scheiß. Auf jeden Fall war es dann so, dass der keine Luft an mich rangelassen hat. Also der hat aufgepasst, dass ich überhaupt keinen Stress kriegen konnte mit irgendwem. Und hat auch jedem gesagt, lass den Deutschen heute in Ruhe. Und dann war es so, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag, also Heiligabend, hat er mir haufenweise bunte Pillen gegeben. Hat gesagt, schlucken. Dann habe ich das Zeug geschluckt. Und ich habe, so verrückt wie es ist, aber es war eines meiner schönsten Weihnachtsfeste, weil es war alles in bunten Farben und es war irgendwie unbeschreiblich. Das war so, ich habe dann irgendwann bin ich eingeschlafen und bin dann auch erst am ersten Weihnachtsfeiertag wieder wach geworden. Und da war es dann so, dass er mir den ganzen Tag erzählt hat, heute habe ich eine Überraschung für dich. Sag, du spinnst, ich will keine Überraschung haben. Und dann ging die haben dich immer eingesperrt, um 8 bist du in die Zelle gekommen. Dann blieb die Zelle so ein Stück auf, bis kurz vor 9. Dann sind Beamten, haben dann durch diesen Schlitz geguckt, ob 2 Leute drin sind in der Zelle und um 9 gingen die dann zu. Und um 9 Uhr schmeißt er mir ein Handy aufs Bett. Sagt er, hier sind 50 Pfund drauf. Kannst anrufen, wen du willst. Und dann habe ich das erste Mal seit, na sage ich mal, einem halben Jahr, konnte ich mit meiner Frau länger als 5 Minuten telefonieren. Nicht nur fragen, was machen die Anwälte, was ist noch da, was ist weg, wie geht's weiter, sondern ich konnte wieder ganz normal. Dann habe ich mit der halt telefoniert, ich glaube 2 Stunden. Dann habe ich meinen Anwalt in Deutschland noch angerufen und dann war das Geld alle. So, und da habe ich zu ihm gesagt, ich will so ein Ding immer haben. Sag ich, wir geben das gar nicht zurück, wir behalten das einfach so. Und er sagt, nein, können wir nicht machen, das ist von den Rumänen, ich sage, ist mir egal. Sag ich, kriegen die nicht zurück. Sag den Informatik, ich behalte das Ende Feierabend. Und dann war das Verrückte, dann hat er zu mir gesagt, ich besorge uns so ein Ding. Und dann haben wir ein Telefon gehabt. Und ich weiß noch wie heute, ich habe dann mit diesem Telefon da gesessen und habe irgendwann mit telefoniert und gucke mir so das Telefon an, das war ein relativ großes, so, und guck ihn so an. Ich sage, wie kommen die Dinger eigentlich hier rein? Da gibt es Spezialisten für. Ich sage, du willst mir jetzt nicht sagen, dass das bei irgendwem in der Körperöffnung gesteckt hat. Ja, doch, waren aber 5 Kondome drüber. Ich sage, Alter. So, und dann war das Thema durch. Und dann musste ich das aber nach dem Telefon aufladen, also nach dem Telefonieren. Und dieses Ladekabel werde ich nie vergessen, war so ein altes Nokia, da war so ein riesen viereckiges Ding dran mit so 2 Dingern, die man in eine Steckdose steckt und dann halt ein Kabel. Und ich gucke dieses Ding an und gucke ihn an und er zuckt nur und sagt, ja, gibt Spezialisten. So, und das waren halt alles so Dinge. Also ich habe mich mit dem Bengel super verstanden, der war wirklich cool. Der hat mir einen riesen Gefallen damit getan. Und ich sag mal, der war so witzig, der hat sich jeden Abend, hat er sich 5 Joints gedreht und ich habe mit Drogen nichts am Hut, also das hat mich noch nie interessiert. Dann hat er sich 5 Joints gedreht und ich weiß gar nicht, wie oft es passiert ist, dass ich nachts wach geworden bin, weil der oben aus dem Bett gefallen ist, ist dann neben mir gelandet und der erste Satz von ihm war immer, Entschuldigung, ich wollte dich nicht wecken. wo ich dann so, da ist dir was passiert? Nein, alles gut. So, und ich sag mal, also der Typ war für mich überlebenswichtig.
Ein Jahr lang sitzt Carsten Wrede im Gefängnis als vermeintlicher Rocker der Hells Angels.
Ja, was hatte ich mit den Hells Angels zu tun? Das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Das heißt, ich habe auf Geburtstagen immer mal irgendjemanden getroffen, der zu diesem Verein gehörte. So, und ich sag mal, Hanebutt ist selber Instruktor für Krav Maga. Das heißt, wenn wir uns irgendwo gesehen haben, haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Und er hat mich immer gefragt, wie läuft es mit Krav Maga mit Training? Ich sage, ja, cool, alles gut. Und ich sage mal, wir haben uns gesehen, haben miteinander gesprochen, mehr war aber auch nicht. Und ich hatte mit ihm damals eigentlich, ich habe ihn auf dem 70. Geburtstag von Paul, da war er und da haben wir auch ein bisschen länger miteinander gequatscht, aber mehr auch nicht. Und dann kam halt die Nummer der Verhaftung, wo sie mir gesagt haben, ich gehöre dazu. Und das war ja nie der Fall. Und in Spanien war dann so ein Running Gag, ich war der einzige Hells Angels ohne Motorradführerschein. Also ich hab keinen Motorradführerschein. So. Und das war total witzig, weil da haben sich dann die anderen Gefangenen immer drüber lustig gemacht.
Die Staatsanwaltschaft Traunstein stellt 2014 das Verfahren wegen der Briefe gegen Wrede ein, mangels hinreichenden Tatverdachts. Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft bestätigt das. Gegen Wrede lag und liegt nichts vor. Auch der Täter hinter der Ammersee-Bombe wird gefasst und 2014 verurteilt. Ein Einzeltäter, ohne Verbindung zu den Hells Angels. Doch in Spanien bleibt der Verdacht der kriminellen Vereinigung. Wrede wechselt seinen Anwalt gegen eine Verteidigerin aus Madrid.
Damals kam denn die Anwältin auch und hat mir dann auch gesagt, dass sie sich die Akten erstmal durchliest und wenn sie die gelesen hat, wird sie wiederkommen. Dann kam sie nach einer Woche wieder, sagt sie, ich habe es nicht richtig durchgelesen, ich habe es nur überflogen, weil das ist so viel. Sagt sie, aber dachte, ich kann dir jetzt schon sagen, meines Erachtens nach solltest du eigentlich nur als Zeuge geladen werden. Und der Richter war aber gerade dabei, Haftbefehle auszustellen und da ist deins auch ein Haftbefehl geworden. Ich sage, das ist jetzt eine super Nummer. So. Und im Ende vom Lied war es dann halt so, dass die mich dann wirklich rausgeholt hat. Ja, und dann stand ich vor dem Knast und ich weiß nur, dass mein damaliger Zellengenosse zu mir sagt, egal was passiert, nicht umdrehen. Nicht zurückgucken, dann kommst du wieder. So, und dann habe ich vor diesem Knast gestanden und ich wusste aber gar nicht, wo ist die Bushaltestelle hier, weißt du, so, du stehst da, guckst. Ja, dann ging die Tür hinter mir auf und der Sozialarbeiter kam raus. Das war mein großes Glück. Und der sagt zu mir, Mensch, was machst du denn hier? Ich sage, entlassen, ich weiß aber gar nicht, wie es weitergeht. Also da komme ich nämlich mit nach Madrid. Dann hat er mich mitgenommen nach Madrid, dann konnte ich mit seinem Handy erstmal bei meiner Familie anrufen. Ich weiß noch, ich habe mit meiner Schwester telefoniert, habe gesagt, schick mir bitte Geld, ich brauche Geld, ich bin raus. Die haben dann auch sofort, meine Familie hat dann sofort Geld an die Anwältin überwiesen. Nur mein großes Pech war, meine Anwältin war damals im Urlaub in Malaga noch für 7 Tage. Das heißt, ich musste die nächsten 7 Tage mit 5 Euro klarkommen.
Wrede wird im Juni 2014 nach einem Jahr Untersuchungshaft in Madrid ohne Ankündigung entlassen. 15 Minuten hat er Zeit, um seine Sachen zu packen und die Haftanstalt zu verlassen. 4 Jahre lang darf er Spanien nicht verlassen. 2017 darf Wrede zurück nach Deutschland. Seine Frau ist weg, sein Sportstudio ist weg. Er sitzt auf einem Steuerschuldenberg von 60.000 Euro. Er versucht es mit einem neuen Krav Maga-Studio in Braunschweig. 2020 kommt die Corona-Pandemie. Es folgt die Privatinsolvenz. Anfang 2023 meldet sich seine Verteidigerin aus Madrid.
Also meine Anwältin hat mir einen Deal vorgeschlagen, hat gesagt, pass auf, ich könnte mit dem Staatsanwalt einen Deal machen, dann ist dieses ganze Verfahren für dich vorbei, du bist dann endlich raus aus der Nummer. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Und dann rief sie mich einen Tag später an, sagte, der Deal besagt 3 Jahre Knast auf 1,5 Jahre Bewährung und eine klitzekleine Geldstrafe. Ich sage, ja, und für was? Ja, für Mitgliedschaft bei den Hells Angels. Ich sage, ich war doch aber nie Mitglied bei den Hells Angels. Und da hat sie zu mir gesagt, ja, wenn du das nicht annimmst, dann fordert der 9 Jahre und 6 kriegt er. So, und da habe ich gesagt, na gut, dann nehmen wir die Scheiße an. Und musste dann 8 Stunden vor der Kamera sitzen, also vor dem Rechner sitzen, um dann einmal Sie zu sagen bei der Verhandlung. So, und damit habe ich das angenommen. Und ich glaube, 3 Monate später rief mich meine Anwältin an und sagte mir, du, gute Neuigkeiten, die kriminelle Vereinigung ist weg, weil Hanebutt ist freigesprochen. Du hast jetzt nur noch eine Verurteilung wegen Bedrohung. Ich sag, wem habe ich denn bedroht? Ich habe niemanden bedroht. Ja, aber kann dir nur sagen, ist wegen Bedrohung und da hast du jetzt 1,5 Jahr Bewährung. Sagst du, alles andere ist aber weg. Ich sage, ja, aber ich habe doch niemanden bedroht. Und das ist der letzte Stand der Dinge.
Frank Hanebutt wird im September 2023 in Madrid freigesprochen. Die kriminelle Vereinigung gilt offiziell als nicht existent. Statt Schadensersatz erhält Frede eine Restverurteilung. 6 Monate auf Bewährung wegen Bedrohung. Wegen der Briefe von 2012. Im August 2025 erhält Frede Post aus Bonn. Vom Bundesamt für Justiz. Die spanische Verurteilung ist in sein deutsches Führungszeugnis eingetragen worden. Mit dem Tatdatum 00.00.2011. Damit kann er nicht mehr an Schulen arbeiten. Knapp 8 Monate lang hat unser Kriminalreporter Erik Westermann den Fall Carsten Frede recherchiert. Er hat sich durch Akten, Bescheide und Belege gearbeitet und mit Beteiligten gesprochen. Mit Ermittlern, der damaligen Haftrichterin, einem JVA-Beamten, Beamten des Bundesamts für Justiz und einem ehemaligen Safety-Kids-Kursbesucher. Eine tiefgehende Recherche, um die Erzählungen und Aussagen von Carsten Frede zu überprüfen. Handelt es sich hierbei wirklich um jemanden, dem es zum Verhängnis wurde, zwielichtige Menschen zu kennen, die in krumme Machenschaften verwickelt sind? Neben der Verbindung zu den Hells Angels kam in der Recherche auf, dass Frede in seinem Studio Rechtsextreme trainiert haben soll. Auch die Antworten haben wir überprüft. Die ganze Recherche von Erik Westermann findet ihr jetzt auf braunschweigerzeitung.de.
Ich sag mal so, ich werde ganz, ganz oft gefragt, ob ich irgendwas in meinem Leben ändern würde. Nein. Weil ich habe aus allem ein bisschen rausgezogen, was mich persönlich auch, glaube ich, menschlich macht.